Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Der Name wird überall berühmt sein. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Er war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Mit ihm kamen seine Frau Sarai, sein Neffe Lot, sowie alle Knechte und Mägde, die sie in Haran in den Dienst genommen hatten. Mit ihrem ganzen Besitz brachen sie in Richtung Kanaan auf. Danach redete der Herr zu Abraham in einer Vision. Hab keine Angst, Abraham. Ich beschütze dich wie ein Schild und werde dich reich belohnen. Aber Abraham entgegnete, du weißt doch, dass ich keinen Sohn habe. Du selbst hast mir Kinder versagt. Ein Diener meines Hauses wird meinen ganzen Besitz erben. Er führte Abraham aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm, schau dir den Himmel an und versuche die Sterne zu zählen. Genauso werden deine Nachkommen sein, unzählbar. Abraham nahm dieses Versprechen ernst. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn und so fand er Gottes Anerkennung. Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sagte zu ihm, ich bin der allmächtige Gott. Geh deinen Weg mit mir und lebe so, wie es in meinen Augen recht ist. Ich verspreche dir, du wirst zum Stammvater vieler Völker werden. Darum sollst du von nun an nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham. Dieser Bund gilt für alle Zeiten, für dich und für deine Nachkommen. Es ist ein Versprechen, das niemals gebrochen wird. Ich bin dein Gott und der Gott deiner Nachkommen. Dann sagte Gott, auch deine Frau soll einen anderen Namen erhalten. Nenne sie nicht mehr Sarai, denn von nun an heißt sie Sarah. Ich werde sie reich beschenken. Auch sie wird einen Sohn von dir empfangen. Mein Segen bedeutet noch mehr. Sie soll die Stammmutter zahlreicher Völker werden und Könige werden von ihr abstammen. Sie wurde schwanger und brachte einen Jungen zur Welt. Abraham wurde trotz seines hohen Alters noch einmal Vater. Genau zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. So kam es, dass Abraham und Sarah endlich einen gemeinsamen Sohn hatten. Abraham gab ihm den Namen Isaak. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief er, ja, Herr, geh mit deinem einzigen Sohn Isaak, den du so sehr liebst, in die Gegend von Moria. Dort zeige ich dir einen Berg. Auf ihm sollst du deinen Sohn Isaak töten und als Opfer für mich verbrennen. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf und spaltete Holz für das Opferfeuer. Dann belud er seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak und zwei seiner Knechte mit. Gemeinsam zogen sie los zu dem Gebirge, das Gott Abraham gehörte.
genannt hat.
Nach drei Tagesreisen war es in der Ferne zu sehen. Ihr bleibt hier und passt auf den Esel auf, sagte Abraham zu den beiden Knechten. Der Junge und ich gehen auf den Berg, um Gott anzubeten. Wir sind bald wieder zurück. Abraham legte das Holz wie das Brandopfer auf Isaaks Schulter. Er selbst nahm das Messer und eine Schale, in der Holzstücke blieben. Gemeinsam bestiegen sie den Berg. Vater, fragte Isaak. Ja, mein Sohn. Als sie die Stelle erreichten, die Gott angegeben hatte, errichtete Abraham aus Steinen einen Altar und schichtete das Brandholz auf. Er fesselte Isaak und legte ihn oben auf den Holzstoß. Dann griff er nach dem Messer, um seinen Sohn zu töten. Abraham, Abraham, rief da der Engel des Herrn vom Himmel. Ja, Herr. Leg das Messer beiseite und tu dem Jungen nichts. Denn jetzt weiß ich, dass du Gott gehorsam bist. Du hättest deinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern ihn für mich geopfert. Plötzlich entdeckte Abraham einen Schafbock, der sich mit den Hörnern im Dickicht verfangen hatte. Er tötete das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Noch einmal rief der Engel des Herrn vom Himmel Abraham zu. Ich, sagt der Herr, schwöre bei mir selbst, weil du gehorsam warst und mir deinen einzigen Sohn als Opfer geben wolltest, werde ich dich überreich mit meinem Segen beschenken und dir so viele Nachkommen geben, wie es Sterne am Himmel und Sand am Meer gibt. Sie werden ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern. Alle Völker der Erde werden durch deine Nachkommen am Segen teilhaben. Das alles werde ich dir geben, weil du bereit warst, meinen Willen zu tun. Abraham vermachte Isaak seinen ganzen Besitz. Dann starb er nach einem erfüllten Leben und wurde im Tod mit seinen Vorfahren vereint.
Wenn das Mikro geht, jetzt. Schön, dass ihr alle da seid und auch dir danke, Illi, dadurch, dass es dir heute nicht so gut geht, dass du trotzdem den Dienst machst. Vielen Dank dafür. Ja, wir haben es in dem Video ja schon gesehen, so ein bisschen die Geschichte vom Abraham. Abraham war ja später dann ein sehr großer, bedeutender Mann. Doch am Anfang war er auch ein ganz einfacher. Wie man es in der Geschichte gesehen hat, er hat sich mit seiner ganzen Sippe aufgemacht, ist in ein neues Land gezogen, weil Gott ihm das gesagt hat. Also er hat seine Zelte abgebrochen und ist weitergezogen. Er hat Gott vertraut. Und was man ja aber auch gesehen hat, er war ja damals schon relativ alt. also mit Kindern vielleicht ein bisschen schwierig. Und Gott zeigt ihm den Nachthimmel und sagt, so viele Sterne wie es gibt, so viele Kinder wirst du bekommen. Für ihn wahrscheinlich erstmal auch sehr unvorstellbar. Und auch seine Frau, die Sarah, war schon sehr alt. Und da sie ja schon länger dann auf ein Kind gewartet habe, hat sie dann irgendwann mal den Vorschlag gemacht, dann nimm doch meine Magd und zeug mit ihr ein Kind, dass du wenigstens einen Nachfolger hast, wenn ich schon keine Kinder bekommen kann. Das haben sie dann auch gemacht, haben dann den Ismael bekommen und dann sagt ihm Gott ganz klar, das ist nicht der Erbe, den ich dir versprochen habe. Hab doch Vertrauen. Ich werde dir einen Sohn schenken mit der Sarah. Und was dann hier in dem Film mal ganz kurz angerissen worden ist, Tobi, du kannst ja die Präsentation schon starten, dass er der Stammvater von Israel ist, dass er viele Nachkommen hat. Und was auch kurz gezeigt wurde, Gott hat ihnen andere Namen gegeben. Aus Abram wurde Abraham, Vater vieler, Vater einer Menge. Also Gott zeigt ihm schon hier, ich nenne dich um, denn du bist ein Vater von vielen, du wirst viele Nachkommen haben. Und auch der Sarah macht er ein großes Zuspruch. Er nennt sie um in Sarah. Sarah heißt die Fürstin, die Prinzessin. Und damals war es schon so ein bisschen so, wenn du so als Frau, wenn du keine Kinder bekommen hast, bist du so ein bisschen so eine Frau zweiter Klasse gewesen. Du kannst deinem Mann kein Stammvolker bringen. Du wirst quasi so untergeordnet. Das hat die Sarah dann auch zu spüren bekommen von den anderen Frauen. Und dann kommt Gott und macht ihr diesen Zuspruch, du bist nicht mehr quasi zweiter Klasse, sondern du wirst ab jetzt von allen anderen als Fürstin, als Prinzessin angesprochen. Ist das nicht ein Zuspruch von Gott? Ja, und wir haben es jetzt auch in dem Video, ist ja so der heutige Predigttext auch mit drin gewesen. Und was dann auch zum Schluss, was ich nochmal hervorheben wollte, auch gerade auf den Bezug auf Stammvater, hieß es ja einmal, er bekommt so viele Kinder oder Nachfolger wie die Sterne im Himmel, er bekommt so viele wie Sand am Meer sind. Und später wird man dann in 1. Mose 22, Vers 18 lesen, durch deine Nachkommen solle alle Völker auf der Erde gesegnet sein, denn du hast mir gehorcht. Ich finde es so krass, hier spricht Gott im Prinzip schon von Jesus. Durch meine Nachfolger, also durch Jesus, der dann später ja auch in der Stammfolge, man kann ja das nachlesen, die Stammfolge von Abraham bis Jesus, die Linie geht da durch, spricht Gott jetzt hier schon ganz am Anfang. Da wird jemand kommen, der dann zum Segen wird für die ganze Völker. Und Gott hat Abraham nicht verstoßen, auch durch den Fehler vielleicht, den er mit der Magd gemacht hat, dass er da dann versucht hat, einen Stammfolger zu bekommen, sondern er hat weiter an Abraham festgehalten, an dem Bund. Und so steigen wir jetzt mal ein in den heutigen Predigttext. Das ist der 1. Mose 22, die Verse 1 bis 14. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief Gott, hier bin ich, antwortete Abraham. Nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast, und geh mit ihm in das Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er sattelte den Esel und nahm seinen Sohn Isaak sowie zwei seiner Diener mit. Dann spaltete er das Holz für das Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihn genannt hatte. Nach 3 Tagen entdeckte er den Berg in einiger Entfernung. Wartet hier mit den Eseln auf uns, wies er seinen beiden Dienern an. Der Junge und ich werden noch ein Stück weitergehen. Dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkommen. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer vom Esel und legte es Isaak auf die Schultern. Er selbst trug das Messer und das Feuer. Während die beiden zusammen auf den Berg stiegen, fragte Isaak, Vater, ja mein Sohn, antwortete Abraham, wir haben Holz und Feuer. fragte der Junge, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn, antwortete Abraham. So gingen sie zusammen weiter. Schließlich kamen sie an die Stelle, die Gott Abraham genannt hatte. Dort baute Abraham einen Altar, schichtete das Holz darauf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Abraham nahm das Messer, um seinen Sohn als Opfer für den Herrn zu töten. In diesem Augenblick rief der Engel des Herrn ihn vom Himmel, Abraham, Abraham. Ja, antwortete er, ich höre. Lass es sein, sagte der Engel. Tu dem Jungen nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hast sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert. Da sah Abraham auf, entdeckte einen Schafbock, der sich mit den Hörnern in einem Busch verfangen hatte. Er holte den Schafbock und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Abraham nannte den Ort, der Herr sieht. Deshalb sagt man auch heute noch auf dem Berg des Herrn, wo der Herr sich sehen lässt. Ich fand es jetzt durch das Video auch nochmal echt interessant. Da kamen da so ein bisschen die Eindrücke rüber. Man muss sich vorstellen, jetzt Abraham, der war ja da schon über 100, hat jetzt endlich den ersehnten Erbe und dann sagt Gott ihm, opfere den für mich. Ich weiß nicht, was da im Abraham vorgegangen ist. Also, ich habe keine Kinder, ich kann es mir vielleicht nur ansatzweise vorstellen, aber da muss es einfach das Herz zerreißen. Und es ist ja jetzt nicht so, dass es, sage ich mal, von heute auf morgen ging, sondern wie man ja lese, das ging ja über Tage. Die waren da ja auch Tage unterwegs. Was muss da in ihm vorgegangen sein? Hatte er innere Zweifel? Wusste er vielleicht gar nicht, was er machen soll? Ja, wie tief muss da der Glaube sein? Wie tief muss da das Vertrauen auf Gott sein? Doch auch die Frage, warum macht es Gott überhaupt? Warum stellt der Abraham hier überhaupt so auf die Probe? Ich finde es auch faszinierend, es ist hier in dem Text nicht irgendwie ein Widerwort oder irgendwas zu finden, sondern Abraham gehorcht dem. Wenn wir weiter vorne, der ein oder andere kennt die Geschichte ja sicherlich mit Sodom und Gomorra, da hat er ja mit Gott richtig verhandelt, dass die Stadt ja nicht untergeht. Und hier folgt er einfach. Es ist sehr interessant, also er muss... In der Zwischenzeit muss sein Glaube schon sehr, sehr gewachsen sein. Doch auch dann die Frage an mich selber, vielleicht auch, könnt ihr euch selber alle die Frage stellen, wie tief ist denn mein Vertrauen, wie tief vertraue ich Gott? Und die nächste Frage, wie weit würdest du denn gehen, wenn du Kinder hast? Würdest du so weit gehen und würdest die vor Gott opfern, wenn er dich dazu auffordert? Oder versuchst du eher so ein bisschen den leichten Weg zu gehen, vielleicht auch nicht auf gewisse Dinge zu hören, die vielleicht ungemütlich werden? Ja, wir alle, man hat Fehler. Und ich fand es letzte Woche auch in der Predigt von Martin sehr interessant, auch mit dem Petrus. Das war ja auch immer so einer, der immer mit gutem Beispiel vorangehen wollte. Und dann kommt er in diese Situation, wo es so schwierig wird für ihn. Und er verleugnet Jesus dreimal. Ja, hier könnte die Geschichte zu Ende sein, doch er ist dadurch gewachsen, wie wir ja dann erfahren haben. Er ist in seinem Glaube dadurch viel, viel stärker geworden. Und genauso dürfen wir auch wachsen. Wir dürfen mit unseren Herausforderungen wachsen. Und auch vor ein paar Wochen, als da oben Dorst da war, fand ich die Geschichten auch immer sehr interessant. Das sind Menschen oder Christen sind da im Gefängnis eingesperrt, die leiden wirklich schlimme Dinge und haben dann trotzdem noch den Mut, an Gott festzuhalten. Den Mut, anderen, denen es vielleicht noch schlechter geht, das bisschen noch, was sie haben, zu teilen und abzugeben. Und sie wissen oft auch, dass andere, ihre Angehörige darunter leiden. Trotzdem vertrauen sie auf Gott, sie halten an Gott fest. Sie bestehen diese Probe und ja, zerbrechen nicht daran, weil sie einfach an Gott festhalten. Und worauf ich heute ein bisschen raus will, ist die Beziehung zu Gott. Das kann jeder nur für sich selber beantworte. Habe ich eine Beziehung zu Gott? Wenn ja, wie sieht die aus? Kriege ich Angst, sobald ich irgendwie mit Konfrontation zu tun habe? Oder werde ich dadurch stärker? Ich war vor ein paar Wochen war ich von der Firma aus auf so einer Schulung. Und da macht man ja immer so ein bisschen wie so Rollenspiele oder um sich ein bisschen besser kennenzulernen, darf man sich unter anderem auch ein bisschen, darf man sich kurz vorher vorstellen, was man so alles macht. Und die haben da so ein bisschen so einen Fragebogen gemacht und da stand unter anderem drauf, was machst du sonntags? Und bei vielen anderen so, ja, ausruhen, vielleicht was mit der Familie unternehmen. Und ich habe echt lange überlegt, was schreibe ich da jetzt alles drauf? Und habe dann draufgeschrieben, in Gottesdienst gehen. Erstmal keine Reaktion, habe ich gedacht, ja, okay, bin immer gespannt, was daraus wird. Und irgendwann später, am zweiten Tag, kam dann ein Kollege auf mich zu und meinte, er findet es echt super, echt stark, dass ich das da draufgeschrieben habe, weil er selber war früher mal in der katholischen Kirche, dann hat er selber, weil er sich so ein bisschen auf die Suche begeben hat, hat er alle möglichen Religionen durchgemacht, Hinduismus und Buddhismus und im Prinzip nirgends was gefunden, also er wirkte so ein bisschen rastlos auf mich. Und wir haben dann einfach, das war leider nur sehr kurz das Gespräch, aber wir konnten uns da einfach austauschen, ich konnte da ein Zeugnis sein. Und ich fand es einfach so schön und auch so eine Ermutigung, wie aus so ganz Kleinigkeiten wieder einfach was entstehen kann. Ich kenne den Kollegen jetzt, ich kann jetzt auch mal auf ihn zugehen, kann mit ihm drüber sprechen, wir haben jetzt auch gute Verbindungen miteinander bekommen und man kann einfach in so Kleinigkeiten im Alltag kann man ein Zeugnis sein. Und genau das will ja Gott, dass wir mit ihm in Beziehung leben und durch die Beziehung können wir dann auch wieder weitergeben. Und was ich euch auch empfehlen kann, also gerade Beziehung zu Gott ist ja, ich muss sein Wort kennen, ich muss mich mit Gott austauschen, ich muss im Gebet sein. Und da war ja vor einer Weile war ja Open Doors da und da habe ich mir dieses Buch gekauft. Gott versetzt Berge, wenn wir ihn bitten. Und ich muss sagen, das Buch, es ist schon kurz gehalten, es ist ja von diesem Bruder Andrew, der Gründer von Open Doors. Also ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr da mal irgendwie rankommt, lest es euch mal durch. Also für mich hat sich da im Gebet sehr viel drin verändert. Die Sicht auf manche Sachen hat sich dadurch für mich verändert. Und so dann auch die Beziehung auf Gott. Die Beziehung zu Gott kann wachsen. Und ich finde es so wunderbar, dass das geht oft echt verloren. Wir dürfen Gott Papa nennen. Das ist nicht irgendein Gott, der irgendwo weit weg auf dem Thron sitzt und wir da keinen Zugang haben, sondern wir dürfen ihn Papa nennen. Und auch so, wie man bei einem Papa oder vielleicht auch bei einer Mama das hat, wenn man vielleicht nicht einer Meinung ist, man diskutiert darüber. Man diskutiert mit denen, um vielleicht auch seinen Willen ein bisschen durchzusetzen. Aber genau davon lebt doch eine Beziehung. Und so soll die Beziehung zu Gott auch sein. So schreibt er das auch hier in dem Buch drin. Wir sollen nicht irgendwie vor uns hinbeten oder irgendwelche Liturgien runterrattern, sondern wir sollen mit Gott wirklich auch im Gebet ringen. Denn er möchte, dass wir nicht irgendwie so vor uns hinleben, sondern dass wir einfach mit ihm über alles sprechen, was uns beschäftigt. Und jetzt kommt jetzt gerade die Osternzeit, wir gehen jetzt auf Ostern zu und da kann man sich das jetzt vielleicht einfach auch nochmal ganz neu bewusst machen. Wir haben dann das Kreuz, oft wird das Kreuz von manchen auch belächelt, doch man kann das Kreuz auch ganz positiv sehen. Als Jesus dort so gehangen ist, ist das doch ein Zeichen, dass Gott seine Arme ausgebreitet hat. Kommt zu mir, ihr dürft alle zu mir kommen, so wie ihr seid. Und so auch Abraham. Abraham war auch im Austausch mit Gott. Wir lesen das von vielen Großen, so wie ich vor ein paar Wochen über den Amos gepredigt habe. Er war auch ein einfacher Mann, er war aber auch mit Gott im Austausch. Er hat mit Gott gerungen, Mose genauso. Alle Großen, die man jetzt in der Bibel anschaut, die haben mit Gott gerungen. Sie haben aber auch Fehler gemacht. Und wir sind davon nicht ausgeschlossen. nur weil das irgendwelche, sage ich mal, große Menschen im Alten Testament oder in der Bibel sind, heißt das nicht, dass das wir nicht sein können. Bei Jesus sagt es uns ganz klar in Markus 11, Vers 24. Darum sage ich euch, alles, was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangt. So wird es euch zuteil werden. Das ist so eine interessante Frage, die könnt ihr euch vielleicht selber stellen. Glaubt ihr das, was ihr betet? Glaubt ihr, dass das in Erfüllung gehen kann, was ihr betet? Oder betet ihr halt so, ja, vielleicht habe ich es dann los? Das will Gott nicht, dass man so betet. Das wird auch hier, heute kriege ich Bezug auf das Buch, das wird hier in dem Buch, wird das auch nochmal ganz klar gesagt, dass man nicht zum Beispiel so betet, sondern ja, Herr, wenn es dein Wille ist, dann mach's doch halt. Wenn man sich das mal so überlegt, was ist das für ein Gebet? Das ist wie wenn ich zu meinem Papa gehe und sage, ja, mach doch, was du willst. Wird schon richtig sein. Das hat für mich, hat es mit Beziehung, hat es nichts zu tun, sondern wenn ich sehe, ah, okay, du, ich sehe das vielleicht ein bisschen anders, ich hätte gern, kann man das nicht aus der und der Richtung mal betrachten, dann tauscht man sich doch aus. Warum macht man das dann mit Gott nicht auch so? Er will das. Er will, dass wir mit ihm im Gebet auch ringen, mit ihm, wenn uns irgendwas wichtig ist, auf dem Herzen liegt, dann wirklich zu ihm kommen und das bei ihm auch dann einfordern, bei ihm anklagen. Und da gibt es auch, gibt ganz viele gute Beispiele. Ein so ganz prägnantes Beispiel ist in der Apostelgeschichte 12, der Vers 5, als Petrus im Gefängnis saß. Doch während Petrus im Gefängnis saß, betete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. Also die betet nicht, ja Herr, wenn du willst, kannst du ihn ja freilassen oder dass es ihm nicht ganz so schlecht geht. Nee, die beten inständig, die ringen wirklich um ihn und fordern das bei Gott ein. Und genau so soll unsere Beziehung sein, dass wir nicht irgendwie einschlafen im Glauben, sondern nur so können wir im Glauben wachsen. Ich vergleiche das mit einer Ehe. Eine gute Ehe kann nicht funktionieren, bloß weil man dran hängt, wie, ach, es war damals so toll, als wir zusammengekommen sind. Oder die Flitterwoche war vielleicht so toll. Da kann eine Ehe nicht funktionieren. Eine Ehe funktioniert, wenn man sich vielleicht auch mal streitet, wenn man mal anderer Meinung ist, wenn man einfach sich auch aneinander reibt und dadurch gemeinsam wächst. Und so soll die Beziehung mit Gott auch funktionieren. Und eigentlich wissen wir das doch alle. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr das alle wisst. Und wenn nicht, habe ich euch vielleicht da nochmal einen kleinen Gedankenanstoß gegeben. Mir geht es ja oft auch so, man verliert sich dann im Alltag, man braucht vielleicht einen kleinen Gedankenanstoß und dann kann vielleicht irgendwie so ein Buch oder irgendein Gespräch mit irgendjemandem im Alltag, kann einen da wieder ein bisschen wachrütteln, kann einem wieder ein bisschen mehr zum Nachdenken bringen, um zu gucken, zu hinterfragen, ist das noch richtig, wie ich es mache, oder bin ich vielleicht auch schon ein bisschen eingeschlafen. So wie Jesus sagt, wir sollen nicht irgendwann lau werden, dadurch, dass wir nur vor uns hinleben, sondern wir sollen, entweder machen wir es richtig oder wir machen es gar nicht. Entweder sind wir heiß oder sind wir kalt, aber so lau ist nichts. Und deswegen Beziehung pflegen, untereinander austauschen, deswegen ist auch ein Gemeindeleben wichtig, ein Austausch mit Mitchristen, um einfach nicht unser Potenzial irgendwo liegen zu lassen, sondern immer wieder in der Beziehung mit Gott nach seinem Weg zu fragen, wie siehst du das, wo möchtest du mich vielleicht haben, wie kannst du mich oder wie möchtest du mich einsetzen, so wie ich es in der letzten Predigt ja auch schon gesagt habe. Ich möchte da einfach Mut machen und möchte euch dann auch wieder einladen, wer das Angebot wahrnehmen möchte. Wir bieten es auch heute wieder an im Raum der Stille, einfach für ein persönliches Gespräch oder einfach für ein persönliches Gebet. Wenn ihr das Bedürfnis habt, dürft ihr gerne auf mich zukommen. Es ist alles im Vertrauen. Das wird niemand anders erfahren. Wir wollen euch einfach nur das Angebot machen, weil es geht ja jedem so, dass es einem mal besser, mal schlechter geht. Und da ist es einfach wichtig, dass wir uns als Christen gegenseitig stützen und immer wieder Mut zusprechen. Ich möchte noch beten. Herr Vater, hab Dank, Herr, dass du nicht ein unnahbarer Gott bist, dass du, Herr, durch das Opfer, durch deinen Sohn uns den Weg freigemacht hast, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir unsere Sünden bei dir bekennen dürfen und ein ewiges Leben mit dir führen dürfen. Hab Dank, dass du uns eingeladen hast, eine lebendige Beziehung mit dir zu pflegen, dass wir mit dir ständig im Austausch sein dürfen und ja, auch so wie es Abraham, Amos oder auch Mose gemacht hat, dass wir mit dir ja auch im Gebet, im Gespräch auch Dinge einfordern können, die uns am Herzen liegen, die ja, worum wir ringen dürfen, Herr. Mach uns da einfach Mut, öffne uns die Augen, wo wir vielleicht müde geworden sind, wo wir uns vielleicht auch in gewissen Dingen verrennen, Herr, und den Blick auf dich verlieren. Öffne uns da einfach die Augen, dass wir die Dinge sehen, die uns von dir abbringen und dass wir dich nicht aus dem Blick verlieren und dass wir die Beziehung zu dir nicht verlieren und dass sie nicht einschläft, Herr. Ich möchte für jeden Einzelnen bitten, du weißt, wo jeder Einzelne steht, was ihn bewegt. Ja, du kannst immer da sein, du bist immer da und du hast uns versprochen und Herr, zeig jedem Einzelnen, wo er da einfach vielleicht sich auch noch ändern kann, wo er ein Vorbild sein kann für andere. Danke, Herr, dass du uns in diese Welt gestellt hast, dass du für jeden seinen Platz hast. Danke dafür und ich möchte dich bitten, segne jeden Einzelnen und führe uns da einfach in der kommenden Woche. Öffne uns Augen, wo sich Gespräche entstehen und schenke uns da einfach die richtigen Worte, dass wir in deiner Beziehung im Glauben zu dir wachsen können, Herr. Amen.